Genderbubble, ein Podcast der Gleichstellungsstelle Dienstlaken.
Hallo zusammen, willkommen zur vierten Folge der Genderbubble. Mein Name ist Adina Weiß, ich bin die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dienstlaken und ich sitze hier heute mit zwei weiteren Menschen zusammen zum Thema Männer im Feminismus. Einmal mit meiner Kollegin Karim Budandiallo, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Dienstlaken.
Guten Morgen.
Und mit Robert Franken. An Sie würde ich direkt einmal abgeben, dass Sie sich einmal vielleicht kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind und was Sie eigentlich so machen.
Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Also mein Name ist Robert Franken. Ich lebe und arbeite in Köln, bin selbstständiger Unternehmensberater im weitesten Sinne, freiberuflich unterwegs seit knapp 8-9 Jahren im Bereich Organisationskulturen, Diversity, Inclusion, Transformation und war davor 15 Jahre für verschiedene Tech- und Community-Startups unterwegs, größtenteils als Geschäftsführer und habe dann irgendwann Lust gehabt, mehr an als nur in Organisationen zu arbeiten, wohlwissend, dass man eigentlich beides machen muss.
Okay, vielen Dank. Genau, wir sitzen ja heute zu dritt zusammen zum Thema Männer im Feminismus. Und letztendlich ist Feminismus ein Thema, das mit dem sich vorrangig Frauen beschäftigen. Und es geht ja letztendlich um Gleichstellung und Gleichbehandlung von circa 50% der Gesellschaft. So, aber bei diesem ganzen Thema müssen die anderen 50% ja irgendwie auch berücksichtigt werden, damit wir letztendlich tatsächlich zu einer Gleichstellung und Gleichberechtigung kommen. Männer im Feminismus beziehungsweise Männer und Feminismus ist ja an vielen Stellen kontroverses Thema. Ist ja tatsächlich ein Thema, bei dem Männer häufig gegen Feminismus sind beziehungsweise sagen, dass sie damit gar nichts anfangen können. Auf der anderen Seite haben wir Männer, die sich selber als Feministen bezeichnen. Eine große Frage und ein großes Thema für Frauen, die feministisch arbeiten, ist halt auch die Frage, ob feministische Frauen mit Männern arbeiten oder mit Männergruppen zusammenarbeiten. Also das sind so ganz viele Themen, die irgendwie mit diesem Überthema zu tun haben und letztendlich auch die Entwicklung eines breiteren Geschlechtsbewusstseins, was sich in letzter Zeit auch irgendwie entwickelt hat. So, das sind irgendwie so die ganzen Themen, die wir heute mal ankratzen beziehungsweise auch so ein bisschen aufschlagen wollen. Ich würde sagen, wir starten aber vielleicht einfach mal mit der Frage, was für Sie Feminismus bedeutet, Herr Franken?
Feminismus ist für mich ganz persönlich erstmal ein Lernraum und Erfahrungsraum, den ich beobachten kann, wenn ich mich darauf einlasse, indem ich ganz viel spiegeln kann, wie ich die Welt sehe und welche Perspektiven mir unter Umständen fehlen. Und für mich ist eine Voraussetzung die Anerkennung asymmetrischer Geschlechterverhältnisse im Status quo. Das heißt, anzuerkennen, dass die Welt eben nicht so gerecht ist, wie sie viele gerne herbeireden würden und dass sich das insbesondere in den feministischen Kontexten natürlich Bahn bricht. Der Feminismus ist ein Lernraum, der einerseits darauf angewiesen ist, dass sich alle auf ihn zubewegen, und ich meine tatsächlich alle, um vielleicht eine Frage schon mal halb vorwegzunehmen oder eine Antwort, der aber in dem Fall die Männer ja nicht notwendigerweise einladen muss, sondern das ist keine Bringschuld des Feminismus, sondern eine Hohlschuld von uns Männern, dort diesen Lernraum auch zu betreten. Und zwar zu betreten mit gewissen Haltungen und Vorerwartungen, die es zu reflektieren gilt. Aber da werden wir, glaube ich, jetzt im Laufe unseres Gesprächs noch drauf eingehen. Aber das vielleicht mal ganz, ganz allgemein formuliert.
Mhm. Und würden Sie sich selber als Feminist bezeichnen?
Hätten Sie mir die Frage vor einigen Jahren gestellt, hätte ich wahrscheinlich mehr oder weniger enthusiastisch gesagt, ja, natürlich. Inzwischen sehe ich das etwas differenzierter. Unter Umständen würde ich mich als Pro-Feminist bezeichnen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich zum Feminismus in irgendeiner Form distanziert hätte in der Zwischenzeit, sondern dass ich vorsichtiger geworden bin, was die Einvernahme angeht. Also ich bin da gerne Ally im weitesten Sinne, zumindest versuche ich einer zu sein, aber ich versuche den Raum dann doch nicht mehr so vehement zu besetzen, wie ich einmal dachte, dass es der Fall sein sollte.
Damit der Raum den Frauen, die sich für Feminismus einsetzen, vorbehalten wird?
Unter anderem auch das deswegen, damit der Raum frei bleibt für diejenigen, die Diskriminierung und Marginalisierung erleben und nicht von denen vereinnahmt wird, die eher meinem nicht diversen Setup entsprechen. Also nicht von denjenigen, die eigentlich Teil eines strukturellen Problems unter Umständen sind, dass sie sich nicht anmaßen, jetzt auch noch diesen Raum zu übernehmen, mit einer Erwartung dort Lobpreisung zu erfahren, weil sie sich feministisch engagieren oder profeministisch. Das ist immer ein schmaler Grat, wie weit man sich engagiert und welche Räume man einnimmt. Aber ich versuche da inzwischen etwas vorsichtiger damit umzugehen.
Da schlägt natürlich mein Feministinnenherz auf der einen Seite mit Ihnen und auf der anderen Seite habe ich echt einen anderen Blick nochmal darauf. Das ist schon auch sehr spannend, weil für mich ist Feminismus die strukturelle Benachteiligung, also eine Struktur, die Frauen definitiv benachteiligt. Da sind wir uns ja auch einig an der Stelle und dass ich eine Benachteiligung, die strukturell aufgebaut ist, nicht im Privatleben regeln kann. Also dass es keine private Situation ist, wo ich nicht irgendwas nicht richtig mache, sondern ich muss tatsächlich Struktur verändern. Das mal so grundsätzlich zum Thema. Aber das Patriarchat und bevorteilt Männer, also gibt Männern Vorteile aufgrund der Struktur, aber ich finde auch, dass Nachteile daraus entstehen. Und zwar Nachteile in dem Sinne, dass ein klares Rollenbild vorhanden ist für Frauen und für Männer. Und es benachteiligt beide, weil auch das Rollenbild für die Männer ist total eingeschränkt. Und da finde ich, da ist unabhängig davon, wie Frauen für ihre Rechte eintreten, die Frage, was tun Männer gegen dieses eingeschränkte Rollenbild, was ja auch sie ja einschränkt?
Ja, ich glaube, ich verstehe das, was Sie meinen. Die Frage war aber ja nach Engagement im Feminismus und nicht Positionierung gegen das Patriarchat. Also insofern, vielleicht ist die Differenzierung jetzt ganz, ganz wichtig. Denn das stimmt natürlich, dass das Patriarchat strukturell verantwortlich ist für die asymmetrischen Geschlechterverhältnisse, für bestimmte Diskriminierungs- und Marginalisierungsmechanismen. Und wenn der Feminismus ein Lernraum ist, dieses Patriarchat zu dekonstruieren, dann wird wahrscheinlich eher ein Schuh aus dem, was ich vorhin meinte in meiner Einlassung. Ich bin auch der Meinung, dass das Patriarchat alle irgendwie benachteiligt, aber natürlich vehement Frauen in dem Fall, wenn wir jetzt bei dieser binären Geschlechterunterscheidung mal kurz bleiben wollen. Und die Gefahr, die ich sehe, wenn das Argument herangeführt wird, ja, aber auch Männer leiden und Männer sind benachteiligt, dass es dann unmittelbar schon wieder darum geht, was haben die Männer eigentlich davon, wenn sie sich engagieren. Und ich würde das gerne noch etwas aufschieben, bevor wir sozusagen diese Möhre ins Feld führen und die Männer in den Feminismus hineinholen wollen, sondern es geht ja erstmal um die Anerkennung des Status quo. Und der Status quo ist ein unterdrückerisches System, das mehr oder weniger Patriarchat heißt, das sich aber natürlich auch mit anderen Systemen interagiert, mit Rassismen, mit dem Kapitalismus, mit ähnlichen Systemen. Und das einmal anerkennen zu wollen, das ist für mich auch ein wesentlicher Aspekt dieses Lernraumsfeminismus, den ich meinte, einmal zu verstehen, wie diese Strukturen eigentlich funktionieren. Und dann wird es halt dann spannend fürs Individuum, wie ich als Individuum trotz bester Absichten ein Teil eines systemischen Problems bin. Das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Erkenntnisse, damit wir überhaupt dialogfähig werden. Sonst bleiben wir eher immer in diesen Reaktanzen. Aber ich persönlich meine es doch nicht böse. Und wieso greifst du mich an? Darum geht es ja nicht. Es geht nicht um mich persönlich, sondern es geht um die Unterdrückung bestimmter Menschen, die nicht ich sind, und bestimmter Gruppen, deren Teil ich nicht bin.
Ja, ich denke, das war nochmal ganz wichtig auseinanderzuhalten, weil das sind genauso die Argumente, die ja immer wieder kommen. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch natürlich ab und zu stelle, rückblickend. Es gab, glaube ich, also sicher, es gab nicht diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mich entweder engagieren oder ich muss jetzt lernen oder was auch immer, sondern es war eine Reihe von Sensibilisierungen, die stattgefunden haben. Natürlich bin auch ich, wie alle weißen Hetero-Cis-Männer, die so sind wie ich, oder so ähnlich sind wie ich, lange Zeit durch die Welt gegangen und dachte, es sei alles fair und gerecht und wir hätten ausreichend Orientierung an Gesetzen und Vorgaben, Grundgesetz etc., Gleichstellungsgesetz, die dafür sorgen, dass es gerecht auf der Welt zugeht und dass alle ähnliche Voraussetzungen haben. Das ist mir dann aber relativ schnell klar geworden, dass dem nicht so ist. Ich habe aber länger gebraucht zu verstehen, warum das unter Umständen nicht so ist, und habe dann am Anfang meines Berufslebens eine sehr spannende Station gehabt bei einer Plattform mit der Zielgruppe junge Familien, spezielle Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Baby. Eine sehr, sehr große, heute würde man sagen Web 1.0 Community, in der alle Fragen des täglichen Lebens von Gesundheit über Arbeitsplatz, Beziehungen und ähnliche Dinge diskutiert wurden zu, ich würde sagen, 98,8% von Frauen und Müttern und solchen, die es werden wollten oder sollten, was auch immer. Und in diesen Diskussionen und in dieser Community ist einfach auf so vielen Ebenen tagtäglich klar geworden, dass die Welt keineswegs gerecht und fair ist und dass diese Dinge miteinander zu tun haben, dass sich also bestimmte Diskriminierungen am Arbeitsplatz, die dort erzählt wurden, über die sich aufgeregt wurde, eben strukturelle Ursachen in ganz anderen Bereichen hatten, dass bestimmte Beziehungsaspekte, dass bestimmte Sozialisationen immer wieder hochkamen. Und das hat mich sehr, sehr stark sensibilisiert. Und zwar in mehreren Rollen. Also ich bin ja einerseits ein Mann, der, keine Ahnung, Freunde, Freundinnen hat, der in einer Partnerschaft lebt. Aber ich war damals auch Arbeitgeber quasi und Kollege gleichzeitig. Und ich habe sehr viel mit Frauen, die in Teilzeit gearbeitet haben, gearbeitet und habe wiederum deren Bedürfnisse sehr, sehr stark mitbekommen und festgestellt, dass das System, in dem wir dort unterwegs sind, und damit meine ich eher das berufliche System, dass diese Vereinbarkeitsdebatte, die wir da führen, ja eigentlich ein Nebenschauplatz ist zu einigen Hauptwidersprüchen, die eher in diesen asymmetrischen Geschlechterverhältnissen, die systemisch bedenkt liegen. So, und irgendwie habe ich gedacht, ich muss dort endlich mal verstehen lernen, nicht nur, wie diese Dinge zusammenhängen, sondern auch, welche Rolle ich eigentlich dort spiele oder spielen kann oder spielen sollte. Und das ist eigentlich diese Initialzündung gewesen, sich mit solchen Dingen auch stärker zu befassen. Ich bin da aber bei Weitem noch nicht so weit, wie ich sein könnte oder Umständen sein sollte. Deswegen, so ein Lernraum ist halt auch eine Lernreise, die vermutlich nie endet und wo ich noch ganz viele Wahrnehmungslücken habe. Aber der Wunsch und das Interesse ist da, dort ein Teil der Lösung, welcher Art auch immer, zu werden, ohne da an Selbstüberschätzung zu leiden, dass ich das in irgendeiner Form alleine machen könnte oder sollte.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem, was wir gerade ja eigentlich schon angerissen haben, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer besprechen können. Ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass Männer den Feminismus und die Gleichstellung von Mann und Frau unterstützen? Oder ist das ein Kampf, den eigentlich nur Frauen führen sollten?
Also, man kann sich natürlich hinstellen und sagen, der Feminismus sollte ein Betätigungsfeld für Frauen sein. Das kann man tun. Dann muss man halt gucken, an welcher Stelle sind denn Männer dabei, an sich selber zu arbeiten. Stichwort Reflexion, Rollenbewusstsein, aber auch an den Strukturen und Systemen. Und wenn es dort eine Entsprechung gäbe zu einem feministischen Diskursraum zumindest, dann würde ich mich darauf einlassen, auf so eine Diskussion, ob man den feministischen Raum für Frauen komplett lässt. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube schon, dass Männer das tun müssen. Gerne gemeinsam mit den Frauen, aber gerne auch und ganz wichtig auch untereinander. Denn ganz oft erlebt man ja auch die Tendenz, dass viele Männer der Meinung sind, sie müssten dort etwas beigebracht bekommen oder sie müssten dort an die Hand genommen werden. Also das meinte ich vorhin auch mit einer Hohlschuld, die dort besteht, mit der ganz viele gar nicht klarkommen, dass das in irgendeiner Form eine Schuld sein könnte, eine Verantwortung sein könnte, weil sie ja nach wie vor von sich das Bild haben, sie sind Teil der Guten. Ich bin ein guter Mensch, das wollen wir alle sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das immer bin, ist natürlich bei Null. So. Und das zumal zu verstehen, ist ja schon so ein erster Schritt hinzu Kontexten wie dem Feminismus, um mal auch auseinandergesetzt zu bekommen, wo man unter Umständen falsch liegt. Und das ist relativ schmerzhaft für Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie Teil der Guten sind und dass sie immer alles richtig machen. Aber insofern, um auf die Frage zurückzukommen, ich halte eine profeministische Haltung, eine Offenheit gegenüber dem Feminismus für alternativlos, weil es ja aktuell mehr denn je darum geht, Systeme aufzusetzen, innerhalb derer wir in Zukunft gemeinsam leben und arbeiten können, ohne dass es wieder zu Ausgrenzungen kommt, ohne dass uns der Planet um die Ohren fliegt. Also die Herausforderungen könnten ja größer nicht sein. Und da spielt für mich der Feminismus und die gemeinsame Arbeit innerhalb feministischer Kontexte eine zentrale Rolle.
Mhm. Wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden, vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen, auf welche Art und Weise Männer dann tatsächlich Feminismus bzw. Gleichberechtigung gut unterstützen können.
Mein Betätigungsfeld ist ja in Sachen Unternehmensberatung sind in der Regel Organisationen, Firmen, Unternehmen. So. Und dort versuche ich natürlich Männer zu sensibilisieren, auch Frauen, weil viele Frauen das auch irgendwann aufgrund der systemischen, man könnte es Gaslighting nennen, der systemischen Bedingungen auch nicht mehr so auseinanderkriegen oder auch die Energie einfach nicht mehr dazu haben, das zu tun. Männer dafür zu sensibilisieren, was sie dort eigentlich zulassen. Und zwar sowohl was mit Frauen passiert, aber auch was mit sich selbst passiert. Und ich habe neulich eine ganz spannende Einlassung gelesen, als es um das Thema Vereinbarkeit ging. Da gibt es eine Forschung, dass man herausgefunden hat, dass diese Zerrissenheit, die man quasi spürt nach der Geburt eines Kindes zum Beispiel oder insbesondere jetzt eine Entscheidung treffen zu müssen, wie sehr engagiere ich mich jetzt für meine Family und für diesen Kontext versus wie sehr engagiere ich mich für Job und Karriere, dass diese Zerrissenheit natürlich bei Männern genauso da ist, nur dass die Entscheidung 100% wieder in den Job zu gehen ganz anders legitimiert ist, als das für Frauen der Fall ist. Und das kennen wir alle, aber den spannenden Aspekt fand ich, dass in diesem Artikel die These aufgestellt wurde, dass Männer ihre eigene Zerrissenheit projizieren quasi auf die Frauen in ihrer Organisation und sich plötzlich für die Vereinbarkeit engagieren, aber nur für die Vereinbarkeit von Frauen. Also, dass sie fordern, ja, die Frau Müller kommt ja jetzt aus der Elternzeit, da müssen wir ein bisschen gucken, ne, dass die nicht umkippt, da gehen wir mal Teilzeit, müssen wir da Teilzeitmodelle und die soll auch nicht mehr so viel bei den KundInnen sein draußen, sondern ne, da gehen wir eher einen Job nach innen. Was natürlich totaler Wahnsinn ist, wenn wir auf Karriere-Themen gucken, weil diese Dinge, Teilzeit und nicht so sehr bei Kunden und so weiter, das wird ja nicht belohnt heute im Status quo des Systems. Und ich finde diese Projektionsidee spannend, also dass diese Zerrissenheit der Männer auch dadurch gelöst wird, dass sie sich solidarisieren. Den Aspekt hatte ich bisher noch nicht wirklich so auf dem Schirm. Aber es geht darum zu verstehen, warum bestimmte Dinge offensichtlich immer so bleiben, wie sie sind. Also diese Vereinbarkeit, diese Beschäftigung mit Vereinbarkeit im organisationalen Kontext, das ist ein für mich ein Nebenschauplatz. Und das Hauptproblem ist dieses Vollzeitparadigma, das Dauerverfügbarkeitsparadigma, die Unvereinbarkeit von Erwerbs- und Care-Arbeit etc. Da kommen wir niemals ran, wenn wir uns nicht die Rahmenbedingungen, die kapitalistischen Rahmenbedingungen komplett vornehmen. Das ist auch nichts Neues, Haupt- und Nebenwiderspruch und so weiter, das haben andere viel besser erforscht. Ich finde es nur in der Übersetzung in auch unternehmensberaterische Taktiken für mich ganz hilfreich, ne, zu verstehen, was passiert denn da eigentlich und wieso sollte ich mich eigentlich an der einen Stelle abarbeiten, wo das doch nie zu etwas führt. Und dafür muss sensibilisiert werden. Das müssen mehr Menschen verstehen. Diesen Zugang müssen mehr Menschen haben. Und sie müssen verstärkt rebellieren gegen diese Rahmenbedingungen. Und dass Frauen gegen die Rahmenbedingungen rebellieren und zu erwarten, dass das weiter so reicht, das ist nicht die Lösung. Sondern wir brauchen mehr Männer, die verstehen, dass das nicht mehr so weitergeht. Einfach nicht nur aus solidarischen Aspekten heraus, aber auch zu gucken, nee, insgesamt für uns alle und für den Planeten etc. ist das einfach kein weiter so möglich. Und diesen Ausstieg finde ich in einer mehr oder weniger feministischen Reflexionsebene sich aneignen zu können, darin steckt für mich schon eine Chance. Jetzt muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen mit den Begrifflichkeiten, dass man die Leute nicht gleich verschreckt. Viele Männer sind ja durchaus fragil, was das angeht. Und wenn sie Feminismus hören, haben sie ja auch, eher Frauen im Kopf als Bild. Also das so ein bisschen zu erklären. Und alle möglichen Ängste, natürlich. Und die ganz ehrlich, über die kann man sich auch viel lustig machen und muss man auch, aber man muss sie an der anderen Stelle halt wieder ernst nehmen, weil man sonst den Einstieg nie findet. Und da gibt's ja ganz tolle Männer, die auch ganz viel Männerarbeit machen und auch Konzepte entwickeln, wie man da weiterkommt. Markus Theuner zum Beispiel würde mir einfallen, der einfach auch sehr, sehr hilfreiche Konzepte, wie man mit Männern arbeiten kann, ohne Männer wieder allzu sehr in den Mittelpunkt stellen zu müssen. Das ist ja auch so eine Gratwanderung. Da lerne ich sehr viel, da ziehe ich sehr viel draus.
Herr Franken, ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile im frauenfördernden feministischen Bereich unterwegs, auch in einem Unternehmen Stadtverwaltung. Und das eine ist, was wir uns so für Grundgedanken machen, für theoretische Gedanken, für strukturelle Analysen. Und dann schaue ich darauf, wie Entscheidungen getroffen werden und warum Entscheidungen getroffen werden. Und dann muss ich ganz pragmatisch feststellen, Entscheidungen werden getroffen aus persönlichen Erfahrungen und Empfindungen heraus. Und wenn ich da andocken kann, kriege ich Dinge umgesetzt, und ich kriege ganz selten Dinge umgesetzt, wenn ich mit Theorien oder Strukturen argumentiere. Das ist leider in meiner Praxis in den letzten 20 Jahren tatsächlich so. Wir haben hier eine große Kehrtwende durch einen Gleichstellungsplan in die Wege leiten können, weil einer der Entscheidenden in dem Zeitraum Opa geworden ist und sich Gedanken darüber gemacht hat, wie seine Tochter, die bei uns beschäftigt war, zukünftig mit dem Thema Vereinbarkeit umgehen kann. Oder Politik ist genau das Gleiche. Auf einmal sind in der Politik junge Väter, die in einem Dilemma für ihre Partnerin stecken, und schon sind wir in einer anderen Diskussion. Also daher auch immer so mein Thema, was ich dann versuche zu setzen. Da geht es für mich nicht darum, was können Männer, was haben die für einen Vorteil daraus, wenn sie sich mit Gleichberechtigung beschäftigen, sondern sie stecken auch in verschiedenen Situationen, die nicht angenehm sind. Und ich kann mich erinnern, als mal ein Kollege von mir auf dem Flur hier morgens mir entgegenkam, ein junger Vater, und zu mir sagte, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich davon rede, und das ist schon ein paar Jahre her, und zu mir sagte, Karin, heute Morgen fiel mir das unglaublich schwer, von zu Hause wegzufahren, weil mein kleiner Sohn war so unglaublich niedlich. Und ich hatte große Probleme, den da zu lassen und jetzt arbeiten zu gehen. Ich wäre gerne zu Hause geblieben. Und genau das sind so Punkte, da kann ich anfangen zu argumentieren, und da finde ich den Eingang. Deshalb möchte ich nochmal auf dieses Thema zurück. Irgendwie Männer empfinden das doch auch und kriegen doch mit, dass sie nicht das tun können, was sie eigentlich tun wollen würden, weil die Arbeit, der Arbeitgeber, das Rollenverhalten in irgendwelchen Situationen die sie einschränkt. Warum ist das so schwierig? Also nicht dieses Thema, ich muss jetzt Frauen unterstützen, sondern ich möchte für mich auch eine andere Struktur hier haben.
Ich bin bei Ihnen, wenn es um das Thema emotionaler Zugang zu bestimmten Dingen geht, weil rational sind ja bestimmte Reaktanzen auch gar nicht zu erklären. Die sind emotional zu erklären, ne? Wie mit dem Privilegienthema. Für Menschen mit Privilegien fühlt sich Gerechtigkeit wie Benachteiligung an. Allein dieser Satz erklärt, warum so viele gegen die Quote sind, obwohl wir von 30, 40, maximal 50% Frauenquoten sprechen und nicht von 60, 70, 80 oder 100. Mhm. Also rational ist das ja nicht zu erklären. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite nicht warten, bis alle Männer mal Vater oder Opa geworden sind, bis sich irgendwas löst. Das ist natürlich ein nicht unwesentlicher emotionaler Zugang. Aber wenn wir jetzt diese Debatte mal umkehren würden und wir würden sozusagen uns sehr stark auf das Thema Frauen und Care kaprizieren und nur mit dem niedlichen Kind argumentieren, dass sie doch bitte möglichst mehr zu Hause bleiben sollen, dann würden wir merken, dass die Debatte unter Umständen in eine falsche Richtung gehen könnte. Das heißt nicht, dass man das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen, in der Lage ist. Mir geht's um ein ganzheitliches Verständnis davon, was da passiert. Und dahin ging auch das, was ich vorhin andeutete, diese Projektion von Männern, diese Zerrissenheit, die dieser junge Mann, den Sie beschrieben haben, so lebensnah erläutert hat. Ich möchte doch lieber jetzt, und bei mir persönlich war das genauso, Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit ist ein Vereinbarkeitsinstrument für mich gewesen. Mein Sohn ist jetzt ungefähr so alt, wie solange ich selbstständig bin. Und ich, weil ich diese Zerrissenheit definitiv nicht ausgehalten hätte auf Dauer und nicht aushalten hätte wollen. So, aber auch das ist eine privilegierte Entscheidung natürlich, ne, das tun zu können. Das müssen wir strukturalisieren. Wir müssen diese Lebensphasen anerkennen. Und davon ist Geburt und Elternwerden und was auch immer in allen möglichen Familienkonstellationen ein Thema, aber eben auch nur eines, das zufällig eine emotionale Ebene öffnet, die dann vielleicht für Verständnis auch wirkt. Aber wir müssen ja auch dahin kommen, dass diejenigen, die dieses Erlebnis nicht haben, verstehen, warum sie ein Teil einer Lösung werden müssen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Annäherungen. Das eine ist, für mich ist es immer wichtig anzudocken an den Neudeutsch Sense of Urgency einer Organisation. Also warum muss die sich verändern? Die macht die ja nicht aus Spaß. Veränderung an sich ist erstmal die Sicherung von Überlebensfähigkeit der Organisation. So. Aber halt im Status quo, in einer linearen Wachstumslogik, Umsatz, Ertrag, Wachstum, das kennen wir ja alle. Sich davon sofort lösen zu können, ist eine Utopie. Das funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz muss man ab und zu in diese Utopien ja hinein, weil die Rahmenbedingungen eskalieren. Wir haben eine Häufung von Krisen, die in der Dramatik viele, viele Generationen noch nie erlebt haben, mich eingeschlossen. Das ist eine Notwendigkeit, die dort sich zeigt, aber auch eine Chance, an bestimmte Paradigmen anzudocken. Hey, wir können nicht mehr so weitermachen. Es ist ja eigentlich völlig klar, dass bestimmte Dinge nicht mehr so gehen, wie sie gemacht werden. Und trotzdem laufen sie weiter. Und da Taktiken zu entwickeln und sich zu sensibilisieren, wie kann ich eigentlich ein Teil einer Veränderungslogik werden, von der ich am Ende irgendwo auch profitiere, aber wo mein eigener individueller Profit jetzt unmittelbar nicht im Zentrum steht? Und da sind wir bei einer Grunddebatte zwischen zum Beispiel einem ökonomischen Handeln und einer Nachhaltigkeit, wo es eine Schnittmenge gibt zwischen beiden und die nennt sich Business Case. Da sind dann alle ganz begeistert. Ja, da ist es legitimiert, da machen wir das. Die ganze Vereinbarkeitsdebatte wird ja auch nur so diskutiert. Ja, wir brauchen mehr Talente und um die an uns zu binden oder überhaupt zu bekommen, müssen wir nach außen hin Vereinbarkeit demonstrieren. Und das führt dazu, dass wir ganz viel Show machen, aber eben gar nicht an die Strukturen rangehen. Und diesen großen, großen Hebel umzulegen, dafür braucht es halt das Engagement von vielen und von allen aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Motivationen gerne. Sonst bleiben wir immer in diesem Vereinbarkeit, das ist ein Thema für junge Eltern, junge Mütter, dann haben wir alle unsere gesellschaftlichen Rollenbilder wieder. Das wäre mir ein bisschen zu eng, auch wenn ich diesen individuellen Fall und das damit zusammenhängende Thema verstehe und auch selbst natürlich auch nutze argumentativ.
Aber auch da sind wir da nicht bei dieser grundsätzlichen Fragestellung, die Sie vorhin auch kurz angerissen haben, dass Männer und Frauen sich mit dem Thema Feminismus und Gleichberechtigung und Gleichstellung auseinandersetzen an dem Punkt, an dem eigene Betroffenheit herrscht. Sie hatten ja auch das Beispiel, dass auch einige Frauen sich damit gar nicht auseinandergesetzt haben bisher oder nur zu gewissen Punkten damit auseinandergesetzt haben und vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie dieses ganze große Thema überhaupt und wann ist es richtig und wann falsch. Und sind wir da nicht grundsätzlich auch dabei, dass ein größeres Interesse daran besteht und eine größere Bereitschaft, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, sobald eine eigene Betroffenheit für einen selbst reflektiert sichtbar ist?
Absolut. Das ist 100% richtig, dass dem so ist. Und gleichzeitig finde ich es falsch und schwierig.
Ja. Ne? Ja.
Aber
ja.
Klar, ich nutze auch Takt, da bin ich wieder bei der Taktik oder bei der Methodik. Ich nutze natürlich auch die Chance, wenn sich solche Räume öffnen, solche Reflexionsräume öffnen, Anlässe es gibt, das zu verknüpfen und klar zu machen, hier, jetzt fühl mal in dich rein, weil darum geht's. Es geht um die emotionale, um den emotionalen Zugang zu rationalen Konstrukten. Ich kann immer über Gleichstellung und Systeme und alles Mögliche reden, wenn ich das System nicht erlebe und nicht verstehe, was da passiert, auf der emotionalen Ebene, dann fehlt etwas, was dann ja der Transfer sein muss, nämlich Empathiefähigkeit gegenüber ganz anderen Problemen auf der Welt, die null mich betreffen. Ne, man könnte einem jungen Vater, der jetzt mehr oder weniger feministisch bewegt ist, ja auch zurufen, sag mal, was war denn, bevor du ein Kind bekommen hast? Oder dem Opa, der jetzt eine Tochter hat, eine Enkelin hat und eine Tochter hat, die im Berufsleben Unvereinbarkeit erlebt. Was ist denn mit den Frauen in deinem Leben, die du vorher kanntest? Was ist denn mit deren Geschichten, die die dir erzählt haben, die du gelesen hast? Hast du die nicht wahrgenommen? Das sollten wir schon thematisieren und gleichzeitig, natürlich ist es legitim, dann Gespräche zu führen mit Menschen, die auch emotional bereit dazu sind, das zu tun. Aber wir können, wie gesagt, nicht warten, bis alle Papa oder Opa sind, sondern es muss möglich sein, diesen empathischen Transfer auch in einem mehr oder weniger theoretischen Beschäftigung mit Dingen hinzubekommen. Und das ist genau die Aufgabe und das ist auch der Frust bei vielen Leuten, die Organisationen beraten auf dieser Ebene, Wirksamkeit und Skalierbarkeit von solchen emotionalen Zugängen. Weil die innere Arbeit, die notwendig ist, um in einen Zustand zu kommen, dass die ganzen theoretischen Konstrukte überhaupt zu struktureller Veränderung führen, das kriege ich ja auch nicht künstlich hergestellt. Dafür brauche ich Zeit und sichere Räume, damit so eine innere Arbeit überhaupt stattfinden kann, weil ich brauche viel Zeit zu reflektieren. Ich werde viele Schleifen drehen. Welches Unternehmen nimmt sich dafür heute Zeit, obwohl das die wesentliche Arbeit wäre, um die Veränderungs- und Transformationsfähigkeit und damit die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen überhaupt herzustellen. Da ändert sich gerade ein bisschen was und im Bewusstsein aber halt auch nur ein bisschen.
Und da ändert sich ja eigentlich auch nur was, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil der Druck aufgrund des Fachkräftemangels enorm hoch ist. Ja, wir müssten Leute gewinnen und dafür brauchen wir gute Argumente und wir müssen konkurrenzfähig sein. Und wenn wir da ein Argument aus der Vereinbarkeit bekommen, gerade für den öffentlichen Dienst, dann nehmen wir das aufgesetzt. Aber jetzt muss ich ja fairerweise mal sagen, all die Argumente, die wir gerade hatten, dass der emotionale Zugang das ist, was wir brauchen, das gilt auch für Frauen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen ich im Laufe meiner Aktivistinnenphase erlebt habe, die gesagt haben, Kollegin, boah, Karin, hör mir auf, ich kann es nicht mehr hören. Dann wurden sie Mutter und sie standen bei mir im Büro. Ja, also dann auf einmal wurde all das und dann kam auch der Satz, ja, du hattest recht, ich habe es aber nicht so gesehen. Oder ganz junge Frauen, die mir sagen, ich kann mit dem ganzen Feminismus oder Gleichberechtigung nichts anfangen. Wir sind gleichberechtigt. Also dieses Auseinanderklaffen von, ach so, dieser Satz, wir brauchen keine Frauenförderung, wir können das alleine. Das also auch nochmal mit Blick auf, wir brauchen keine Frauenförderung, wir brauchen keine Frauennetzwerke, die sich gegenseitig stützen. Auch der Blick, dann brauchen wir auch keine Männer, die mit daran arbeiten, ne? So. Ich überziehe das jetzt alles mal ein bisschen, aber absichtlich. Da klafft ja auch eine geschriebene Gleichberechtigung und eine tatsächlich stattfindende Gleichberechtigung enorm auseinander. Und ich glaube, die Menschen müssen erstmal an den Punkt kommen, dass sie feststellen, ups, das ist gar nicht so, wie das da steht.
Und daher. Absolut richtig, ja. Auch sehr gut erklärt, finde ich. Zwei, drei Sachen dazu würde ich gern sagen. Also Frauenförderung hat sich als Begriff ja dann leider auch irgendwann mal verselbstständigt und ist immer mehr zu etwas geworden, dass man versucht hat, die Frauen für das System passend zu machen und das dann mit Frauenförderung zu titulieren. Das bringt
widerspreche ich natürlich sehr gerne, weil das immer der Blick auf unsere vielgeliebte Alice Schwarzer ist und sie ist die alleinherrschende, die das so in den Raum stellt. Das ist ja auch die immer unglaublich präsent und gefragt wird. Also da gibt es ganz viele Nebennuancen, aber egal.
Ja, da muss ich gar nicht auf Alice Schwarzer gucken. Da muss ich einfach nur in die Unternehmen gucken und in die Weiterbildungsmaßnahmen, zum Beispiel auf HR-Ebene, was dort an Kursen auch angeboten wird. Das ist sehr viel, wie laut muss ich sprechen, wie muss ich mich anziehen, wie komme ich besser rüber im Status quo des Systems. Und das ist den Frauen nicht vorzuwerfen, dass sie an diesen Kursen teilnehmen, respektive für sich einen Bedarf sehen, das zu tun. Nur ich muss als Organisation das hinterfragen und durchschauen und eigentlich aus dieser Systematik mal aussteigen. Ja, Frauen zu fördern, aber nicht mit dem Ziel, sie passend für den Status quo des Systems zu halten oder zu machen, sondern eine Entwicklung zu haben. Und ich glaube, da sind wir uns vermutlich einig, was sozusagen diese Zielrichtung angeht. Ich wollte nur darauf eingehen, dass diese Verselbstständigung der Begrifflichkeit ab und zu mal hinterfragt werden darf. Bei den Frauen, die Sie angesprochen haben, den jungen Frauen, die sagen, wir sind schon gleichberechtigt, ich habe noch nie Diskriminierung erlebt und so weiter, da hilft eine einzige Studie, und zwar über die sogenannte Child Penalty. Das ist diese dänische Studie, die untersucht hat, was passiert eigentlich mit dem Gehalt von Männern und Frauen ab einem Ereignis. Und das Ereignis ist Geburt des ersten Kindes. Und da gibt es eine ganz eindrückliche Kurve. Das ist über mehrere Länder hinweg erforscht worden weltweit. Und im Ergebnis ist Deutschland das mit Abstand schlimmste Land, in Anführungszeichen, als es den höchsten Verlust sozusagen auf einen Zeitraum von 10 Jahren ab Geburt des Kindes zeitigt, nämlich 61% Gehaltsrückgang bei den Frauen im Schnitt. Bei den Männern passiert übrigens nichts ab Geburt des Kindes. Und das demonstriert ja, dass es dieses Problem gibt. Und wenn sie individuell sagt, sie hätte das noch nie erlebt, dann mag das ja durchaus sein. Aber das hilft ja nichts, haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Man muss ja auch sich um andere kümmern, denen das tatsächlich im Durchschnitt und auch ganz persönlich sehr, sehr stark passiert. Und das Dritte, wozu ich was sagen wollte, ist das Thema Frauennetzwerke, mit denen ich auch sehr viel zu tun habe und die unbedingt nötig sind, natürlich. Die aber sich natürlich auch immer dessen bewusst machen müssen, wofür werden die eigentlich eingesetzt? Was haben sie denn für Rahmenbedingungen? Also diese Frage, viele Frauennetzwerke haben jetzt in den Organisationen einen männlichen Sponsor, der irgendwie Teil der Geschäftsführung oder des Vorstands ist oder so. Und ich frage dann immer, was macht der? Also ich stelle mir den dann immer vor mit, der kommt dann Freitagmorgens und sagt, heute hast du frei, heute kannst du dich komplett fürs Netzwerk engagieren und hier ist übrigens Geld. Und dann lachen die immer, weil die denken, ich hätte einen Witz gemacht. Aber darum geht es ja. Also ich kann ja nicht erwarten, dass Frauen in ein Netzwerk gehen und strukturelle Benachteiligung, die in der Organisation und im System existiert, innerhalb dieses Netzwerks auch noch zusätzlich zu ihrer Arbeitszeit bearbeiten, während andere, die sich dort nicht engagieren, eben in der Logik des Systems weiterhin dafür sorgen, dass sie sichtbar sind, dass sie Karriere machen, dass sie all diese Dinge erfüllen, die gefragt werden. Also dort auch immer ein Bewusstsein. Das wird ganz gerne mit dem Empowerment-Thema immer so ein bisschen zugedeckt. Und ich finde, so ein Bewusstsein zu haben, was tun wir da eigentlich und was tut man mit uns, dann kann ich sehenden Auges mich engagieren, aber man läuft schnell Gefahr, Dinge lösen zu müssen, die gar nicht in dem eigenen Verantwortungsbereich liegen oder liegen sollten. Ansonsten, bin ich total einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben, und suche aber gleichzeitig immer natürlich noch nach Narrativen, wie wir mehr Widerstände natürlich auch aufbrechen können. Und Widerstände, die sich ja auch in Form von Zynismen sehr, sehr stark zeigen und die sehr destruktiv natürlich sind, meistens von Männern, aber nicht nur. Ein Beispiel, wenn ich mit einem männlichen Führungskreis bestimmte Dinge thematisiere und am Ende einer wirklich intensiven Auseinandersetzung sich die eine oder die zwei, eine der beiden Frauen in diesem Gremium meldet und sagt, also ich weiß gar nicht, was sie haben, ich habe Diskriminierung noch nie erlebt, dann ist natürlich dieses ganze Thema, da ist keine Energie dann mehr drin. Das ist kontraproduktiv. So eine anekdotische Evidenz von Menschen, die im System durch ganz viel Anpassung, und das meine ich gar nicht despektierlich oder böse, es in Anführungszeichen geschafft haben, dann zu signalisieren, das können dann alle schaffen, weil ich es geschafft habe. Das ist so diese alte Lean-In-Logik, von der wir ganz, ganz, ganz dringend weg müssen, weil die täuscht definitiv falsche Tatsachen und falsche Voraussetzungen vor.
Das ist sehr lustig, dass Sie ausgerechnet dieses Beispiel nehmen. Also Sie können sich vorstellen, dass wir als Gleichstellungsbeauftragte häufig in Sitzungen, in Gremien wenige Frauen sind, obwohl wir in der öffentlichen Verwaltung arbeiten mit sehr, sehr vielen Frauenanteilen. Im Moment ist es bei uns im Vorstand ein bisschen gekippt, weil wir eine Bürgermeisterin haben. Aber ich bin auch mal gefragt worden im Laufe meiner Tätigkeit, warum setzen Sie sich so dafür ein, Frauen in die Politik zu bekommen? Nicht jede Frau spricht dann auch tatsächlich für das Thema Gleichberechtigung oder ist auf ihrer Seite. Und das ist auch mein Erleben. Das ist auch gerade mein Erleben, dass Frauen in Führungspositionen nicht gerade eine Unterstützerin der Gleichstellungsstelle sind. so. Und das geht auch schon seit vielen Jahren so, auch Frauen in der Politik oder Kolleginnen, die im Grunde genommen nur auf die nächste Stufe gekommen sind, weil wir im Hintergrund unheimlich geackert haben, die vergessen das im Laufe ihrer Karriere dann. Und wenn sie dann Entscheidungen treffen, treffen sie ganz konservative, männerorientierte Entscheidungen. Haben wir auch schon gehabt. Das ist sehr spannend und da stehe ich dann auch immer davor und denke, ja, Frauen sind keine besseren Menschen, sie sind genauso ein Teil dieses Systems und wenn es für sie angebrachter ist, sich dort anzupassen, dann tun sie es auch, egal was vorher das Thema gewesen ist. Und trotzdem werde ich mich weiter dafür einsetzen, weil 50% der Menschen in der Politik sollten Frauen sein, ob sie meine Meinung vertreten oder nicht. Das nennt man nämlich grundsätzlich Demokratie. Ist zumindest mein Demokratieverständnis davon.
Das finde ich sehr hilfreich, nochmal sich das vor Augen zu führen, dass es eben gar nicht darum geht, jetzt einzelne Frauen zu kritisieren, dass sie sich dem System anpassen, sondern es geht um einen Ausgleich der aktuellen Disbalance, um dann, wenn es dieser Ausgleich auch erfolgt ist, neu darüber zu debattieren, wie dieses System eigentlich aufgestellt werden kann. Und heute habe ich eben nicht die ausreichende Repräsentation, geschweige denn Partizipation. Das ist ja auch, was viele Organisationen nicht verstehen, die sich als Ziel setzen, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen und dann glauben, mit der Beförderung in eine Führungsposition sei es dann erledigt, sondern das gibt eben diesen Unterschied zwischen reiner Repräsentation und reiner Partizipation und echter Partizipation. Und da stelle ich auch gerne mal so Fragen wie, glauben Sie, dass Frauen unterrepräsentiert sind oder dass Frauen strukturell ausgeschlossen sind? Das ist der gleiche Fakt, aber zwei unterschiedliche Betrachtungsperspektiven in der Hoffnung, dass die eine eben zum Nachdenken anregt, was denn unter Umständen die strukturellen und auch individuellen Ursachen dafür sein können, dass diese asymmetrische Geschlechterverhältnisse in einer hierarchischen Pipeline, wie man so schön sagt, entstehen. Und dieses Pipeline-Bild von dieser sogenannten Leaky Pipeline, also von diesem mehr oder weniger undichten System der Führungspositionen, wo dann die Frauen so angeblich so irgendwann rauströpfeln auf jeder Führungsebene, je höher ich komme, desto weniger sind dann da. Das nehmen ja immer noch viele als so ein Naturphänomen, das noch nicht so recht erforscht ist, hin, anstatt sich ganz genau zu fragen, woher kommt das denn und wie kann man das denn im Zweifelsfall beseitigen? Und man kann es halt nicht dadurch beseitigen, dass man einfach immer mehr Frauen in dieses System reinpumpt. Da tut man niemandem einen Gefallen mit, schon gar nicht den Frauen. Also das klingt so, als würde ich die Arbeit, die Sie gerade gesagt haben, die Sie auch noch weitermachen wollen, kritisieren wollen. Im Gegenteil, also Sie haben völlig recht. Gerade deswegen muss man dafür sorgen, dass es diesen Ausgleich auch irgendwann gibt.
Und man kann den Frauen auch nicht vorwerfen zu sagen, ja, jetzt habt ihr die Möglichkeit, eine Führungsstelle zu übernehmen und jetzt traut ihr euch nicht. Ja, also das kann auch kein Vorwurf individuell an die einzelne Frau sein. Natürlich nachfragen, motivieren, ne, so, das finde ich, ist im Einzelnen immer erlaubt. Aber deshalb war mein Ansatz ja auch Feminismus. Mein Verständnis davon ist eine strukturelle Benachteiligung. Und das heißt immer, ich muss mir die Struktur angucken, was macht sie auch mit den Menschen und mit die sich darin befinden. Und sie haben das über Jahrzehnte gelernt. Ich würde gerne sie mal mit einem Zitat konfrontieren. Weil das ist mir mal so vor die Füße gefallen in den letzten Wochen. Ich fange einfach mal an. Also ich schaue mir häufiger so Ergebnisse von Zukunftsinstituten an, um auch ein bisschen weiter zu gucken, innovativer zu gucken, eigenes Verhalten und Strömungen in der Gleichstellungsarbeit mal zu reflektieren. Und da ist mir Folgendes vor die Füße gefallen. Männer sind die neuen zentralen Player im Kampf gegen ein System, das wenigen nützt, aber vielen schadet. Ein Auszug aus einem Zukunftsreport für 2022.
Ich kenne dieses Zitat tatsächlich, weil es von dem Zukunftsinstitutsbericht stammt und ich kenne auch die Autorin, die das geschrieben hat, die ich sehr schätze. Aber ich habe, als ich dieses Zitat das erste Mal gelesen habe, auch sehr gezuckt und dachte mir, nee, genau das nicht. Also wenn das die Verkürzung dessen ist, was sozusagen in diesem Artikel oder in dieser Serie geschrieben wurde, dann wäre ich extrem vorsichtig mit solchen Aussagen. Ich verstehe die taktische Intention so ein bisschen. Wenn Männer hören, sie sind spielen eine zentrale Rolle, dann ist vielleicht die Annahme, dass sie sich dann eher auch engagieren würden, kann man überlegen, aber das würde so ein bisschen dem widersprechen, was wir jetzt auch über Empathie und über Verantwortungsübernahme bisher schon besprochen haben. Also ich würde dieser Verkürzung doch eher vehement entgegnen, dass das nicht sein kann, dass man den Männern jetzt noch mehr Glorie versucht zu verabreichen, damit sie sich irgendwann mal so ein paar Millimeter bewegen. Das finde ich zu kurz gedacht. Meine aber, dass in dem Artikel das ein bisschen noch differenziert wird und man braucht ja ab und zu auch mal einen knackigen Titel, der dafür sorgt, dass es mehr Leute lesen, als die es sonst tun, wenn dort irgendwas mit Feminismen oder ähnlichen Dingen angedeutet wird.
Das ist so, das ist in dem Artikel insgesamt ein bisschen runtergebrochen, aber der Satz steht da wirklich und wird auch zentral immer wieder nach vorne gestellt und deshalb konnte ich nicht dran vorbei.
Sehr gut.
So, ich habe noch eine Frage, die ich unbedingt noch stellen möchte, bevor wir so langsam, glaube ich, mal zum Ende kommen sollten. Und zwar, was halten Sie von der Forderung, dass feministische Frauen Männerarbeit machen sollten? Das ist ja eine Forderung, die tatsächlich zumindest bei uns relativ häufig landet, dass die Gleichstellungsstelle doch auch Männerarbeit machen muss und Gleichstellungsbeauftragte ja nicht nur für Frauen da sind. Das ist was, also ich bin noch nicht lange hier und ich bin auch noch nicht so lange in dieser Tätigkeit, das mir unverhältnismäßig häufig tatsächlich schon über den Weg gelaufen ist.
Mich würde natürlich auch und vor allem Ihre Einlassung dazu sehr interessieren, weil Sie machen diese Arbeit und Sie sind an Stellen, an die das adressiert wird. Aber wenn ich die Chance habe, das kurz da was zu sagen, würde ich sagen, auch da muss man wahrscheinlich differenzieren. Wir haben ja jetzt schon gesagt, dass Gleichstellung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein muss und nicht nur von Frauen erledigt werden kann. Wir haben aber auch gesagt, dass es bestimmte feministische Räume gibt, in denen unter Umständen vor allem oder ausschließlich Frauen unterwegs sind oder sein sollten. Auch das finde ich legitim. Wir brauchen mehr Räume für Männer, die aber nicht für Männer geöffnet werden und dann gibt's Kaffee und Kuchen und dann hofft man, dass einer kommt, sondern Männer müssen diese Räume natürlich auch selbst eröffnen. Die Männerarbeit, die sogenannte, verstehe ich so, dass natürlich es ganz viel männliches Leid gibt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Es wird ganz oft beschrieben, woher dieses Leid unter Umständen kommt. Das sind dann Konstrukte wie toxische Männlichkeit, die ins Feld geführt werden. Es gibt ganz viele spannende Ansätze, wie man mit Männern arbeitet. Ob das jetzt die Frauen, die heute in den Gleichstellungsstellen überwiegend tätig sind, soweit ich da informiert bin, auch noch mitmachen müssen, das halte ich doch für so ein bisschen vermessen. Es sei denn, und da würde mich natürlich Ihre Meinung zu interessieren, weil Sie die Strukturen kennen, damit einherginge eine deutlich bessere finanzielle und zeitliche und strategische Ausstattung. Und das ist vermutlich nicht der Fall. Also wenn das eine gefordert wird, ohne das andere nachzulegen, dann ist das natürlich eher eine Reaktanz, die schon fast so ein bisschen zynisch ist.
Also tatsächlich unabhängig von der Ausstattung, also erstmal grundsätzlich bei der Haltungsfrage, machen wir ja geschlechterspezifische, frauenfördernde Arbeit, weil strukturell benachteiligt sind Frauen und da liegt ja auch unser Fokus und unser Schwerpunkt. Und wenn ich geschlechterspezifische Arbeit mache, geht es ja in Frauenrichtung, also wir machen Arbeit, unterstützende Arbeit für Frauen. Das geht aber andersrum genauso. Also von Männern zu erwarten, dass sie reflektieren, ihre Rollen hinterfragen, hinterfragen, welche Funktionen sie gesellschaftlich einnehmen und einnehmen wollen, dazu sehen wir uns beide, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, nicht befähigt. Und einen solchen Raum, in dem Austausch und Reflexion stattfindet, den kann ich auch nicht öffnen, den kann ich nicht stattfinden lassen, einen solchen sicheren Raum. Ich kann versuchen, jemanden zu finden, der einen solchen sicheren Raum gestaltet, um unterstützend dabei tätig zu sein, aber darüber hinaus tatsächlich nicht. Eine finanzielle, strategisch bessere Ausstattung oder auch eine personelle, gibt es dazu tatsächlich nicht. Die Forderung danach gibt es auch nicht. Wobei man dazu sagen muss, dass es ja einige Gleichstellungsstellen gibt, die besser ausgestattet sind als wir, wo auch Männer in der Gleichstellung arbeiten und spezifische Männerarbeit machen. So, dann sind wir natürlich bei einer Förderung, bei der das möglich ist und auch in einem Rahmen, in dem das gut möglich ist. Aber aus verschiedenen Gründen sehen wir das, glaube ich, tatsächlich so, dass es bei uns super schwierig ist.
Ich glaube, wir beide sind auf dem Standpunkt, darum führen wir ja auch diese Diskussion heute, wir brauchen beide, wir brauchen Männer und Frauen, um strukturell was zu verändern. Und darum ist das Thema natürlich auch bei uns verankert. Wir diskutieren auch über Benachteiligungen, wo wir hingucken müssen, also Benachteiligungen von Männern, wo wir hingucken müssen. Aber es gibt eine klare rechtliche Haltung und die rechtliche Haltung ist, wir sind dazu aufgefordert, Frauenarbeit zu machen, was das Ministerium immer wieder klar formuliert. Was aber Lokalpolitik nicht daran hindert, zum Beispiel zu sagen, ihr bekommt nur noch Geld für das Frauen- oder Mädchenprojekt von uns, wenn ihr auch ein Jungenprojekt dazu macht. Und dann wird mal eben das Budget halbiert. Ja, so, solche Sachen. Aber wir werden am Montag jetzt endlich nach fast 3 Jahren Pandemie ein Erziehernetzwerk in die Wege leiten, weil das ist genau das, zu erkennen. Wir haben männliche Fachkräfte in den Kitas, die kommen jetzt langsam da an und sie befinden sich in einer Situation, die nicht gut ist, die wir als benachteiligend definieren. Und dann ist die Frage, was machen wir denn da? Wir können nicht formulieren, was sind die Benachteiligungen. Das können nur die Kollegen in der Situation tun. Und die können auch nur sagen, wir brauchen das und das, damit sich da was daran verändert. Und wenn wir Frauen dann da sind und ein solches Netzwerk leiten und definieren, ist das nicht der richtige Weg. Also ich kämpfe jetzt seit mehr als 30 Jahren dafür, dass Frauen Frauenräume haben. Das gleiche Recht haben Männer, dass Männer Männerräume haben und Männer ihre Situation definieren. Das ist unsere Sicht auf die Dinge, was nicht immer ganz einfach ist zu vermitteln.
Ja, also ich würde da ungern viel hinzufügen, weil Sie die Expertinnen an der Stelle sind. Ich kann nur nochmal sagen, wir müssen uns natürlich um die Männer kümmern. Und zwar massiv. Also es gibt dramatisches männliches Leid mit unfassbar schlimmen Auswirkungen, auch und vor allem für Frauen. Da sind wir uns völlig einig, dass das ihnen auch noch aufgebürdet wird und dann auch noch mit einer politischen Agenda und einem eher zynischen Blick auf das, was sie tun. Das ist natürlich extrem bedauerlich und dahin darf es nicht gehen.
Ja, ich sag mal, die Zeit ist um, wie immer. Es geht furchtbar schnell. Es ist sehr spannend, solche Diskussionen zu führen. Ich könnte wieder mal noch den ganzen Nachmittag weiter diskutieren. Das hatten wir auch schon beim letzten und beim vorletzten Mal so. Vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben, Herr Franken, und mit uns diesen kleinen Diskurs gemacht haben. Immer wieder gerne. Von unserer Seite aus. Diejenigen, die zuhören, ich hoffe, wir haben auch dieses Mal Ihr Interesse geweckt, vielleicht auch das Interesse geweckt, weiter zu sprechen, zu diskutieren, nachzufragen, mal was aufzunehmen. Sie können sich gerne an uns übrigens auch wenden, wenn Sie Ideen haben für weitere Themen, wollte ich mal immer schon gesagt haben.
Am 8.11. haben wir die nächste digitale Diskussionsrunde eben zu dem Thema, das wir jetzt gerade hier im Podcast besprochen haben, zum Thema Männer im Feminismus. Wichtig für die Gleichstellung und Gleichberechtigung. Genau, und ich glaube, wir würden uns sehr freuen, wenn die oder der ein oder andere da zustoßen würde und mit uns darüber diskutieren würde.
Genau, dann sagen wir zu einfach alle drei danke fürs Zuhören und wir wünschen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer Sie es gehört haben. Und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute aus der Gender Bubble. Weitere Informationen zur Gleichstellung in Dienstlagen gibt es auf unseren Facebook- und Instagram-Accounts Frieda's Ideas. Alle Infos auch in den Shownotes.